Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen, auch zur Predigt. Es ist schön, da den Saal auch wieder mal ein bisschen voller zu sehen als sonst die letzten paar Monate. Und heute zum Abend gerade beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist, ein lebendiger Gott, ein Gott, der sich immer wieder neu an uns offenbart. Ich danke dir für das Geschenk, das du an Heinz und der Ruth gegeben hast, dass du ihm ein neues Leben geschenkt hast und dass er jetzt wieder Zeit mit seiner Frau verbringen darf. Und zeig du uns in dem Sinne auch immer wieder, dass du allmächtig bist, dass du alles in deiner Hand hast und dass du auch aus dem Schlechten in dieser Welt Gutes machen kannst. So bitten wir dich, dass du uns dein Wort auftust, dass du uns dein Wort aufzeigst und uns ansprichst dadurch und uns veränderst. Amen. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, Hochdeutsch zu sprechen. Keine Ahnung, ob das gut kommt. Vielleicht wechsle ich dann wieder auf Schweizerdeutsch, wenn ich merke, dass es nicht so gut geht. Im heutigen Psalm 26, den wir zusammen anschauen wollen, hat es eigentlich eine sehr große Bandbreite an Gefühlen, die darin vorkommen. Das Gefühl von Vertrauen, von Hass, von Dankbarkeit, von Lob. All diese Gefühle oder Aspekte finden wir darin. Und beim oberflächlichen Lesen können wir meinen, ja, wie bringt man das eigentlich zusammen? Das passt irgendwie nicht so. Und trotzdem bietet dieser Psalm eine wunderbare Einheit. Denn es geht um die Grundlage des geistigen Lebens, um die Grundlage unseres Glaubenslebens. Und diese Grundlage, die müssen wir auch immer wieder selber in Anspruch nehmen, immer wieder selber hören und glauben. Und dann wollen wir jetzt den Psalm zusammen anschauen und ich werde dazu die ersten drei Verse lesen zuerst. Psalm 26, Verse 1 bis 3. Von David: Schaffe mir Recht, o Herr, denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt und habe mein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Ich werde nicht wanken. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Denn deine Gnade ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Der David beginnt mit einem Aufruf an Gott. Und dieser Aufruf, das ist eigentlich ein sehr, sehr gewagter Aufruf. Denn Gott, der Höchste im Universum, soll ihn prüfen und richten. Und wir kennen vielleicht aus unserem Leben diesen Spruch, nur Gott kann mich richten. Und der Spruch wird oft missbraucht dafür, ja, ich muss ja niemandem Rechenschaft abgeben, Gott wird mich dann irgendeins richten. Aber wo dieser Spruch eigentlich verwendet wird, um sich aus der Verantwortung zu ziehen, hat dieser Spruch eigentlich eine viel tiefere Bedeutung. Denn es ist eigentlich ein fahrlässiger Spruch, den einfach so zu sagen. Denn damit sagen wir, dass Gott die letzte Instanz uns prüfen und richten will. Der Gott, vor dem nichts verborgen ist, vor dem wir uns nicht verstecken können, vor dem kein noch so guter Alibi irgendetwas bewirken kann. Und dann finden wir auch im Psalm 130, Vers 3 eine beklemmende Frage. Psalm 130, Vers 3 steht: Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Und die Antwort darauf ist: Niemand. Niemand entspricht dem Maßstab Gottes. Niemand kann im Gericht und in der Prüfung Gottes bestehen. Und doch will sich David hier also voller Zuversicht dem Prüfen und dem Richten Gottes ausliefern. Und wir können uns nun fragen, ja, hält sich David wirklich für so gut, für so sinnlos? Ist er vielleicht einfach blauäugig und überheblich? Doch beim genauen Hinsehen von diesem Vers merken wir etwas. Es geht David nicht darum, dass er sündlos ist. Er hat eine andere Grundlage für diese Aussage. Nicht sein Werk ist es, sondern das Vertrauen auf Gott und das Vorauge-Halten seiner Gnade und Wahrheit, wie wir das im Vers 3 lesen. Nicht Davids Sündlosigkeit ist das Fundament, sondern das Fundament ist Gottes Gnade und Wahrheit. Und das macht einen sehr großen Unterschied, den wir jetzt ein bisschen nachgehen wollen. Das Vertrauen auf den gnädigen, wahrhaftigen Gott ist es. Auf dieser Grundlage ist sich David sicher, dass diese Prüfung Gottes ihm nicht zum Schaden dient, sondern zur Läuterung und zur Reinigung. Und ich frage dich ganz persönlich, wie geht es dir, wenn du an Gottes Prüfung denkst? Kannst du diese Bitte von David auch so wiederholen? Und vielleicht merkst du jetzt, dass auch du nicht vor diesem heiligen Gott bestehen kannst. Du merkst, dass du keine Chance hast, wenn Gott dich wirklich prüfen würde. Dass für dich das Gericht nichts Wünschenswertes ist. Und vielleicht macht dir das Angst. Vielleicht hast du Panik. Vielleicht versuchst du, diesen Gedanken wieder von dir zu schieben. Und du merkst, ich will das gar nicht hören eigentlich, dass Gott prüft. Aber dann darf ich dir sagen, dass auch du ein anderes Fundament haben darfst. Dass auch dein Fundament einen Unterschied machen kann, bei dem das Prüfen Gottes auch für dich etwas Wünschenswertes, etwas Positives sein darf. Denn das Vertrauen von David hat einen Grund, Gott selbst. Und dieser Gott hat in Jesus Christus Rettung für das Sündenproblem geschickt. Indem Jesus Christus Mensch geworden ist und am Kreuz unsere Schuld getragen hat, die Strafe auf sich genommen hat, ist die Gnade und Wahrheit Gottes uns leibhaftig, wahrhaftig entgegengekommen. Und auf das hat bereits David gehofft. Wir lesen im Psalm 57, Vers 4 eine interessante Aussage von ihm. Dort ist nämlich eine Bitte und dann eine Aussage. Er wird mir vom Himmel Rettung senden. Wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Wir finden da wieder dieses Vertrauen auf die Gnade und Wahrheit. Aber noch viel mehr sehen wir, dass die Gnade und Wahrheit hier eine Person ist, die aus Rettung vom Himmel her kommt. David erwartet hier also, dass Gott einen Retter sendet, der Gottes Gnade und Wahrheit wahrhaftig ist. Und nun finden wir im Neuen Testament genau eine Antwort auf diese Hoffnung. Im Johannes 1,17 wird diese rettende Gnade und Wahrheit nämlich mit Jesus Christus gleichgesetzt. Im Johannes 1,17 lesen wir nämlich, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Sie ist geworden durch Jesus Christus. Und darum kann sich Jesus Christus auch als Weg, Wahrheit und Leben bezeichnen. Es geht in der biblischen Wahrheit also nicht um irgendein kognitives Wissen, sondern um Gott, der die Wahrheit in sich selbst ist. Und Jesus Christus, der die Gnade und Wahrheit uns entgegengebracht hat, indem er Mensch geworden ist. Real. Tatsächlich. Wahrhaftig. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn dadurch ist für uns die Wahrheit nicht irgendetwas Beliebiges, wie das die Postmoderne sagt. Wahrheit ist das, was ich gerade das Gefühl habe, sei wahr. Sondern es ist fest und gegründet in Gott selbst. Und diese Wahrheit wird uns frei machen, weil Jesus Christus alle unsere Sünden getragen hat. Und weil Jesus Christus die Wahrheit ist, ist auch diese Aussage, diese Tat von Jesus Christus wahr und real und sie hält. Im Kolosser 2,14 lesen wir eine sehr wichtige und gewaltige Aussage, was das bedeutet für uns. Kolosser 2,14: Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und diese Rettung, diese Sündenvergebung gilt auch dir. Auch du kannst Jesus Christus deine Sündenlast abgeben und ihn als König anerkennen und eine neue Grundlage für dein Leben erhalten. Eine Grundlage, welche das Prüfen Gottes zu etwas Positivem macht, welches das weltliche Angsthaben vor dem Prüfen Gottes umkehrt. Denn die Strafe ist ein für allemal am Kreuz geheftet. Sie ist nicht mehr da. Und darum ist das Prüfen Gottes für uns etwas ganz anderes. Es ist nicht Verurteilung, sondern es ist Läuterung. Es ist Reinigung. Und Läuterung, das ist ein Wort, was man eigentlich vom Hebräischen auch mit Ausschmelzen übersetzen kann. Und Ausschmelzen, das ist ein Vorgang, wo man etwas grundlegend reinigt. Wenn man Gold läutert oder ausschmilzt, dann reinigt man es von aller Unreinheit, die das auch den Wert dann beeinflusst. Von Gott geläutert zu werden, bedeutet also, gereinigt zu werden. Befreit zu werden von alten Lasten, von unserer Sünde, von unserem sündhaften Verhalten, von unguten Prägungen, von Ängsten, von Hass, von Unfrieden. Und das ist etwas Positives, was wir hier in Anspruch nehmen dürfen. Etwas Befreiendes und etwas Wünschenswertes. Denn dadurch werden wir geheiligt. Das ist der Weg der Heiligung, den wir hier machen. Und dieses Prüfen und Läutern, das geschieht nicht aus uns, das können wir selbst nicht machen. Es kommt aus Gnade und dem Glauben. Nicht wir sind es, die uns selbst läutern können. Gott kann sich auch nicht selbst läutern, sondern Gott in seiner liebevollen Gnade zu uns. Und darum müssen wir uns nicht selbst kasteien, irgendwie mit Peitschen uns irgendwie selbst züchtigen, weil wir wieder versagt haben, sondern wir müssen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Wir müssen die lebende, lebensverändernde Realität seiner Gnade über unser Leben sprechen lassen. Und so müssen wir auch nicht verzweifeln oder resignieren an unserer Schuld, sondern wir dürfen sie Gott abgeben. Das ist eine Realität, die jeder hier praktisch in seinem Leben erfahren kann. Dass er frei werden darf vor Sünde. Dass er frei werden darf vor Lasten, die dich vielleicht schon jahrelang begleiten, die du nicht loswerden kannst, weil du sie selbst nicht läutern kannst. Gott muss das tun für dich. Nimm das in Anspruch. Durch das Läutern wird das unser Leben verändern. Wir wachsen in der Heiligung. Und um dies geht es in den Versen 4 bis 5. Dort steht: Ich sitze nicht bei den falschen Leuten und gehe nicht um mit Hinterlistigen. Ich hasse die Versammlung der Übeltäter und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen. Die Gnade und die Wahrheit Gottes führt David zu einem anderen Lebenswandel. Und dabei nimmt David hier den Psalm 1 auf, wo es darum geht, den Weg des Gerechten und des Gottlosen zu gehen. Wo es darum geht, ich sitze nicht bei den Gottlosen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und David beteuerte hier, dass er nicht bei den Gottlosen sitzt, ja, dass er deren Versammlung sogar hasst, verabscheut, verschmäht. Und wie ist dieses Hassen hier zu verstehen? widerspricht das denn nicht der Feindesliebe, die Jesus uns eigentlich ausgetragen hat? Und hier kommt eigentlich der 1. Korinther 15, 33 uns zur Hilfe, um das richtig einzuordnen. 1. Korinther 15, 33, dort lesen wir: Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es geht also um etwas Praktisches hier. Die Gnade Gottes verändert uns. Und dann geht es hier nicht darum, dass wir uns von der Welt isolieren, irgendwo uns zurückziehen und mit niemandem mehr etwas zu tun haben können. Uns abkapseln von der Welt, uns absondern. Nein, es geht um etwas anderes. Wir lesen den Vers hier ganz bewusst: Ich hasse die Versammlung der Übeltäter. David erwähnt hier bewusst die Versammlung, die Zusammenkunft, den Zusammenschluss der Übeltäter. Er hasst nicht den Sünder an sich, sondern er hasst das sündhafte Verhalten, das sich in der Versammlung der offenbart. Es geht darum, dass wir nicht Hand in Hand mit den Gottlosen einhergehen, dass wir uns nicht verbrüdern mit ihnen und mit ihren Taten, dass wir das nicht gutheißen und nicht irgendwie noch unterstützen sogar. Und das ist praktisch, aber nicht immer so einfach. Oft ist es ja so, dass gewisse Anschauungen von Gottlosen durchaus auch mit unseren moralischen Werten oder sogar auch Vorstellungen zusammenhergeht. Gerade in den politischen Sachen ist es nicht immer so einfach zu sehen. Und ich will einfach mal zwei Extreme aufzeigen und ihr könnt dann das Ganze dazwischen selbst füllen. Das eine Extrem ist der linksextreme Bewegung Black Lives Matter. Das ist eine Bewegung, könnte man oberflächlich sagen, ja, wir sind auch für Gerechtigkeit. Wir wollen auch nicht, dass da irgendwelche Leute unterdrückt werden. Aber wenn man tiefer gräbt, merkt man, dass die Grundideologie dahinter absolut antichristlich ist, allen unseren moralischen Werten und christlichen Überzeugungen widerspricht. Und darum können wir nicht Hand in Hand mit dieser Bewegung gehen, auch wenn oberflächlich vielleicht ein paar Anliegen auch so sind, die wir unterstützen können. Und die andere Extrem wäre der Rechtsextremismus. Die haben viele gleiche Ansichten wie wir, wenn es um Familie geht. Mann und Frau, Kinder, das ist wichtig für sie. Aber trotzdem ist ihre Grundideologie frappant gegen unsere christliche Überzeugung. Sie ist genauso falsch wie die der Black Lives Matter Bewegung. Und darum wollen wir auch mit ihnen nichts zu tun haben, mit ihnen nicht Hand in Hand gehen und uns nicht mit ihnen verbrüdern. Es geht um die Grundüberzeugung dahinter, nicht um die Oberfläche. Denn unter der Oberfläche ist vieles nicht so christlich, wie es scheint. Und darum gilt für uns Christen die Regel hier nicht: Der Feind meines Feindes ist auch mein Freund. Das funktioniert bei uns nicht. Denn solche Leute sind das, was David hier als hinterlistig oder ganz wörtlich als Verbergende bezeichnet. Leute, die sich verstecken hinter anscheinend guten moralischen Werten oder Überzeugungen, die wir vielleicht sogar unterstützen würden. Aber eigentlich ist dahinter etwas ganz anderes. Es sind Heuchler. Wir wollen mit ihnen nicht Hand in Hand gehen. Wie erkennen wir solche Leute aber? Das ist gar nicht so einfach. Und ein wichtiger Prüfkriterium gibt die Bibel uns da, nämlich die Früchte des Geistes, die aus den Werken kommen. In Galater 5, 22 werden diese beschrieben. Galater 5, 22. Dort steht: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, führt das Verhalten oder ihre Lebensweise zu diesen Früchten? Und wenn das nicht so ist, dann wollen wir uns nicht mit ihnen verbrüdern. Wollen wir nicht Hand in Hand mit ihnen gehen. Auch wenn sie oberflächlich ähnliche Vorstellungen und Anliegen vielleicht vertreten würden. Und darum ist es so wichtig, dass wir fest in Gottes Wort verankert sind. Dass wir erkennen können und durchschauen können, diese Hinterlistigkeit dahinter. Und dass wir diese Beziehungen immer wieder prüfen können, immer wieder schauen können, gibt es diese Früchte? Ist das wirklich noch im Einklang mit Gottes Wort? Ja, wir wollen diese Taten hassen, verabscheuen, aber wir wollen die einzelnen Personen lieben, in Liebe begegnen und ihnen die Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus immer wieder auch verkünden. Ihnen bringen, denn das ist die einzige Chance, dass auch bei ihrem Leben, in ihrer Grundüberzeugung etwas verändern kann, dass sie gerettet werden dürfen. Das Leben in der Heiligung bedeutet aber noch mehr als nur das zwischenmenschliche Verhältnis. Es geht vor allem um die Beziehung zu Gott und dieses kommt in den Versen 6 bis 8 hervor. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite deinen Altar, o Herr, um dir zu danken mit lauter Stimme und alle deine Wunder zu verkünden. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. David wäscht seine Hände hier nicht mit Desinfektionsmitteln, sondern in Unschuld oder mit Unschuld sogar. Das Händewaschen war dabei eine Voraussetzung, um zum Altar oder zum Tempel oder beim David war das noch die Stiftshütte zu kommen. Ohne Waschung kein Gottesdienst, keine Beziehung mit Gott. Die Gegenwart Gottes konnte also nur, wer gereinigt war, betreten. Und hier zeigt sich, dass sich David hier also absolut nicht als sündlos bezeichnet, denn auch er benötigt die Reinigung. Doch David braucht mehr als nur Wasser. Er benötigt Unschuld für die Reinigung. Und damit zeigt dieser Psalm auf die wahre Reinigung durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Sein Blut reinigt vollkommen und vollständig, weil er ganz und gar unschuldig ist. Nur in ihm sind wir wortwörtlich in Unschuld gewaschen. Dann, wenn der Mantel seiner Gerechtigkeit auf uns ist. David geht hier zum Altar, dem Ort, wo es ganz zentral um Sünde und Sühnung geht. Und dabei ist dieses Umschreiten hier sehr interessant, denn wir finden nirgends irgendwo eine Aufforderung oder ein Gesetz, den Altar zu umschreiten. Das gibt es eigentlich gar nirgends. Aber wenn man das bildlich vorstellt, können wir uns da mehr darin vorstellen. Beim Umschreiten nimmt man es nämlich etwas vollkommen von allen Seiten wahr und in Anspruch. Man wendet Zeit dafür auf, um etwas zu umschreiten. Es benötigt Zeit und man sieht etwas von allen Seiten. Es wird einem also viel bewusster. Und der Altar steht hier also im Zentrum von Davids Fokus. Und das ist so ein schöner Ausdruck hier für das Erinnern und das in Anspruch nehmen des Opfers, das was auf dem Altar selbst ist. Aber der Altar selber, der war ja nur ein Bild, ein Vorschatten für den wahren, für das wahre Opfer. Unser Altar ist nämlich das Kreuz von Jesus Christus, der wahrhaftig für uns gestorben ist, ein für alle Mal unsere Sünden weggenommen hat, nicht wie das Opfer immer wieder gemacht werden muss. Und darum ist unser Altar, der wir umschreiten wollen, immer wieder das Werk Jesus Christi. Immer wieder das Kreuz bildlich zu umschreiten, es immer wieder vor Augen zu halten, uns erinnern, was es für uns bedeutet, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das können wir, indem wir Zeit mit Gott und seinem Wort verwenden. Aber auch indem wir ins Gebet gehen und Gott dafür danken, was er getan hat. Zeit verbringen, umschreiten vom Werk, was Jesus Christus getan hat. Und dieses Bewusstsein lässt uns das Zentrum wieder in den Fokus nehmen. Das, was wirklich zählt, Jesus Christus. Und so führt es auch zum lauten Lob und Dank und zur Freude. So real wie das Werk Christi ist, so hörbar und laut darf auch unser Lobpreis und Dank sein. Das dürfen wir laut machen, aber so laut darf auch unsere Verkündigung sein. Wir wollen nicht schweigen vor den guten Heilstaten Gottes. Denn das Kreuz ist das Fundament von unserem Leben mit Gott. Doch das Leben mit Gott hört nicht beim Kreuz auf, hört nicht bei der Bekehrung auf, sondern es beginnt dort. Wir leben nur mit Gott und so wirkt er täglich in unserem Leben und in der Welt. Denn es ist kein ferner Gott. Ja, auch in unserer Gemeinde, wir durften in den letzten Monaten immer wieder eindrücklich erfahren, wie Gott wirkt. Wir haben das vorhin gerade von Ruth und Heinz gehört. Das ist eine Realität, dass Gott wirkt. Das ist keine Vorstellung oder irgendwelche Hirngespinst, das wir hier haben, sondern es ist eine Realität. Unser Gott ist lebendig und er wirkt heute noch. Und er wird weiterhin wirken. Und darum wollen wir die großen Heilstaten Gottes immer wieder verkünden. Nicht schweigen davon, was Gott getan hat. Und was Gott tun wird. Und da ist das Mittagessen wieder so eine gute Sache. Dass man vielleicht austauscht, hey, was hat Gott die letzten Monate Gutes getan? Und ihn dafür dankt und lobt. Für David war die Gemeinschaft mit diesem Gott sein tiefstes Verlangen. Und im Psalm 43, 3, Vers 4 wird dies so wunderbar ausgedrückt, das kann man eigentlich selbst gar nicht besser ausdrücken. Psalm 43, 3 bis 4: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Dass ich komme zu deinem Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dich preise auf den Lauter, o Gott, mein Gott. Es ist wunderbar, wie das da formuliert wird. Dort, wo Gottes Herrlichkeit wohnt, hat David sein Verlangen. Das ist der Ort, wofür David alles geben würde, um dort zu sein. Und das wollen auch wir machen. Auch wir wollen unser innerstes Verlangen auf diesen Ort haben. Und wir haben es viel besser als zur Zeit Davids. Wir müssen nämlich nicht heute nach Jerusalem pilgern zum Tempel, um irgendwie die Gemeinschaft Gottes zu suchen, sondern wir haben ja den Heiligen Geist in uns, in jedem von uns. Gottes Herrlichkeit ist somit dort, wo sich Christen versammeln. Im Gottesdienst, in der Gemeinde, dort, wo sein Leib ist, ist Gottes Herrlichkeit anwesend. Ist uns diese gewaltige Tatsache in diesem Moment wirklich bewusst, dass der, der jetzt neben dir sitzt, vor dir, hinter dir sitzt, Repräsentant der Herrlichkeit Gottes ist? Und so die Herrlichkeit Gottes verkündet? Ist uns das bewusst? Das gibt uns eine ganz andere Sicht auf den Gottesdienst und auf unsere Brüder und Schwestern. Und dann wollen wir auch freudig an der Gemeinde teilnehmen, unseren Versammlungen nicht fernbleiben, weil das so wichtig ist, weil unser Nächster auch Gottes Herrlichkeit offenbart. Und so dürfen wir Lust an dem Ort haben, wo Gottes Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Und das führt uns zum letzten Teil des Psalms, die Versen 10 bis 12. Raffe meine Seele nicht hinweg mit den Sünden, noch mein Leben mit den Blutbefleckten, an deren Händen Lasten klebt und deren Rechte voll Bestechung ist. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit, Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in der Versammlungen. In den Versammlungen. Noch einmal erwähnt David die Gottlosen. Er will nicht nur im Leben keinen Anteil an ihnen haben, sondern auch in der Ewigkeit nicht. Und darum bittet er noch einmal um die Gnade und die Erlösung, welche ihm nur Gott geben kann. Und diese Gnade darf Gott alltäglich, dürfen wir alltäglich neu erleben von Gott. Diese Gnade ist jeden Morgen neu, Tag für Tag. Jeder Tag, wo wir aufstehen, ist ein Aufstehen in der Gnade und der Erlösung Gottes. Und das lässt uns mit einer ganz anderen Einstellung aufstehen morgens. Wir müssen nicht griesgrämig und irgendwie, ja, wütend aufstehen oder hoffnungslos, sondern freudig und Gott danken, dass ich wieder einen neuen Tag in seiner Gnade anfangen darf. Und dass ich heute seine Gnade wieder neu erleben will. Dass wir nicht sinnlos in dieses Leben hineinleben müssen, sondern wir einen Sinn haben, einen Lebenssinn haben, der in der Verherrlichung Gottes ist. Und das lässt uns auf rechtem, festem, geraden Grund stehen. Auf einem Fundament und Eckstein, der uns nicht wanken lässt. Komme, was wolle. Und dieses Fundament, das ist Jesus Christus. 1. Korinther 3,11 sagt das so schön. Denn ein anderer Grund kann niemanden legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Das ist unser Fundament. Auf ihn stehen wir fest. Auf diesem Grund kann ehrlicher Lobpreis entstehen. Keine leeren Worte oder Gefühlsdudelerei, sondern Lobpreis, der aus innerer Beziehung und Liebe Gottes kommt. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Immer wieder. Es ist so schön, wie da das letzte Vers steht. In den Versammlungen, in Mehrzahl. Bewusst ist das so geschrieben. Als Hinweis, dass das immer wieder kommend ist. Nicht einfach nur einmal. Zusammen dürfen Gott immer wieder loben, immer wieder in seine Gegenwart treten im Gottesdienst und nie verstummen. Denn selbst in der Ewigkeit gibt es immer wieder neuen Grund, ihn zu loben, weil ihm alle Herrlichkeit in Ewigkeit ist. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der gnädige, wahrhaftige Gott bist. Die Wahrheit und Gnade haben wir dafür in Anspruch nehmen und unser Leben verändern kann. Und das Gericht für uns nicht mehr schrecklich ist, sondern reinigend und erlösend. Und so bitte ich dich, dass wir die Tatsachen und Realität von deiner Erlösung in unser Leben jeden Tag neu dafür sprechen. Dass wir dich jeden Tag neu in deiner Gnade und Wahrheit erkennen können und auf festem Grund dafür stark für unser Leben. Weil du der bist und hebt. Weil du der bist und mir wird erschüttern. Amen.